keine Zeit zum Staubsaugen? Brauchst du einen grösseren Fernseher? Mehr Sound, damit Nachbarn auch etwas mitbekommen? Sorry, ist halt WM. Das sagt Mediamarkt und hat dazu die passenden WM-Highlights wie TV, Kühlschrank, Beamer, Soundbars und vieles mehr. Nur jetzt bei Mediamarkt und auf mediamarkt.ch.
Guten Abend miteinander. Herzlich willkommen zu dieser Spezialfolge von der dritten Halbzeit. Ich glaube, denen, die das morgen hören, sagen wir einfach, es ist pumpenvoll. Nein, danke vielmals, dass ihr da seid. Wir freuen uns mit mir, der Dominik Wüme auf der Bühne und der Oliver Gut. Oli, du bist heute unser Thomas.
Ich würde mir Mühe geben, ihn auch entsprechend darzustellen. Ja.
Gut, super. Also. Ja, und dann hoffen wir, dass wir jetzt gerade noch den Tillmann da auf den grossen Bildschirm bekommen, der schon in San Diego an der Sonne hockt. Wow!
Hallo!
Hallo Tillmann!
Jetzt haben wir alles durchgeprobt, alles gemacht, geguckt, dass alles passt. Vor 2 Minuten fängt die Musik hier an, vor 5 Minuten geht der Wind. Ich hoffe, man hört mich trotzdem einigermaßen okay.
Hey, für uns ist tipptopp, hörst und siehst du uns auch einigermaßen gut?
Ich sehe Dominik und das reicht mir völlig. Was will ich mehr?
Das Gute ist ja, der Tillmann, also heute können wir dann einfach, wenn er mal zu viel redet, können wir einfach mal abstellen. Das ist eigentlich auch noch
gar recht zugeklappt.
Ja, genau.
Und ich kann auch endlich mal gehen, wenn ich genug habe von der Diskussion, dann stehe ich einfach auf und gehe da vorne an die Hotelbar oder da hinten zum Pool. Ist perfekt.
Stimmt, zur Freiheit wünschst du dir öfter als Moderator.
Das wäre der absolute Traum.
Ja, sag mal Tillmann, wo bist du? Du hast gross rumgeposaunt, dass du da in Badhose am Poolbereich wirst sitzen. Aber jetzt habe ich vorher gehört, es stürme ein bisschen bei dir. Wie
also
ist es?
Er hat gesagt, er hat gar keine Hose an.
Oder? Gar keine Hose. Und keine Schuhe. Das glaube ich ihm, keine Schuhe. Wie ist es?
Mir ist mal beigebracht worden, dass man irgendwie die Füße nicht auf den Tisch macht oder so. Deswegen habe ich das Gefühl, es wäre extrem unanständig, meine nackten Füße irgendwie in eine Kinoleinwand reinzuhalten. Aber es sind keine Schuhe da, es ist eine kurze Hose. Aber ich stell's euch einfach vor. Ja, aber grundsätzlich sind wir in San Diego und das Wetter lässt es morgens noch nicht immer ganz zu. Aber also ab jetzt ist gerade 10:30 hier, ab 10:30 lässt es gut Badehose und T-Shirt zu. Und da muss man aber irgendwie gucken, dass man einigermaßen um die Mittagszeit dann irgendwann mal wieder den Schatten aufsucht. Weil ich habe es vorhin schon gesagt, ich glaube, wenn wir ein Gruppenbild machen würden von den Schweizer Journalisten, ist also der Anteil an roter Haut, an Sonnenbränden, ist schon sagen wir 50%.
Gut, Dominik, du weißt, was zu tun hast, wenn du morgen auflügst.
Ja, also Badhose habe ich schon eingepackt, aber die Sonnencreme noch nicht. Das muss ich also noch nachholen heute Abend. Ja.
Ich würd die 50er empfehlen. Die 30er kommen tatsächlich an ihre Grenzen.
Es ist auch optimistisch, dass ihr das Gefühl habt, dass ihr da Zeit habt zum Baden bei all dem Programm, das ich vorhin habe. Aber es ist super, ich freue mich für euch. Tillmann, am Samstag startet die WM für die Schweiz. Am Donnerstag startet sie im Grossen und Ganzen. Dann haben wir am 18. noch das Spiel gegen Bosnien und am 24. gegen Kanada. Dann ist die Gruppenphase mal durch. Nimm uns doch mal mit, Tillmann. Wie ist es abgesehen vom Wetter? Was bekommst du mit? Du bist ja auch mit der Nazi ein bisschen unterwegs gewesen die letzten Tage. Wie ist es so?
Ja, es ist eigentlich wie erwartet, nachdem man wochenlang, monatelang gesagt hat, es ist aber so verdammt ruhig und also überhaupt gar keine Nebengeräusche, hat man sich dann wirklich pünktlich zum Abflug dazu entschieden, komm, einer schafft's nicht rein, einer braucht noch ein Visum, der bleibt da hinten, dann kommt das erste Testspiel, dann denkt sich der Captain, komm, jetzt gebe ich noch mal ein Interview, mach da ein bisschen Unruhe. Es ist ein bisschen die Unruhe, die es vielleicht sogar braucht vor so einem Turnier, so ein bisschen Reibung, dass irgendwas entstehen kann. Und sonst habe ich aber das Gefühl, dass die Mannschaft eigentlich relativ gut angekommen ist. Ist jetzt wahrscheinlich das Interview von Granit Xhaka, wenn wir gleich noch drüber reden, fußt wahrscheinlich auch ein bisschen darauf. Es ist jetzt einfach in der letzten Woche viel um Reisen gegangen, um Zeitumstellung, um Eingewöhnung, um so ein bisschen Medientermine. Und ich habe das Gefühl, man hat sich jetzt gut eingelebt im Teamhotel und auch da in der man trainiert in der Jewish Academy, da wo die ganzen Trainingsanlagen sind. Ja, also eigentlich grundsätzlich von den kleinen Nebengeräuschen und den Themen Embolo und Xhaka ist eigentlich, hat man sich gut eingelebt und vorbereitet auf die WM, habe ich das Gefühl.
Aber wenn du sagst, das braucht es ja vielleicht auch, die Unruhe, dann kann man sagen, die ganze Visa-Geschichte beim Prelembolo korcht eigentlich an einem langgehegten Plan vom SFV.
Ja, das würde ich jetzt nicht sagen. Das würde ich eher in die Kategorie grob fahrlässig tun. Aber das Interview von Granit Xhaka, ich meine, er gibt nicht sein erstes Interview. Er hat noch ein bisschen Zeit gehabt zum Überlegen. Ich habe das Gefühl, das ist schon so. Das geht in die Kategorie, okay, das mal bewusst ein bisschen einen Reizpunkt setzen, um die Vorbereitung dann so richtig zu starten.
Okay, jetzt schnell, bevor ich meine Zettel ganz wegrühren kann, zu mir die halbe Folge schon
gespoilert. Du hast die Rolle dabei haben.
Ist gar nicht so einfach, Marcel.
Müssen dabei haben. wie ist es sonst so? Was bekommst du sonst damit über? Ist die USA, ist San Diego im Ausnahmezustand, weil jetzt die WM losgeht? Oder ist es noch einigermaßen ruhig?
Man muss sagen, es hält sich schon extrem in Grenzen. Aber ich glaube, dass bei anderen Weltmeisterschaften ähnlich, wenn man in Städten ist, wo jetzt nicht wirklich Spiele stattfinden. Wir waren kurz nach unserer Landung in Los Angeles und haben unsere Akkreditierung abgeholt am Stadion. Da sieht man dann logischerweise, weil es in unmittelbarer Nähe zum Stadion ist, ein paar Fahnen, ein paar Flaggen. In San Diego in gewissen Bars sieht man schon auch was, aber es hält sich dann doch sehr in Grenzen. Also hier die Padres, das Baseballteam, die haben in den letzten 3 Tagen gespielt. Das ist so ein bisschen das Thema, hat man das Gefühl. Aber ich glaube schon auch, wenn es dann losgeht, dann wird es besonders bei den Spielen von Mexiko, zum Beispiel zum Eröffnungsspiel. Wir sind wirklich ein paar Minuten, eigentlich nur eine halbe Autostunde von der mexikanischen Grenze entfernt. Und ich habe das Gefühl, wenn man WM-Stimmung hat, dann am ehesten, wenn die Mexikaner spielen.
Ich würde sagen, wir gehen gerade zu dem Match, wo ihr jetzt alle, oder vor allem du, Tilman, schon angesprochen habt. Am Samstag hat die Schweiz gegen Australien getestet. Geht relativ früh 1-0 in Führung durch das Goal von Mendoi nach einem schönen Pass von Granit Xhaka. Dann, ein bisschen später in der zweiten Halbzeit, laufen 3 Australier allein aufs Schweizer Goal zu. Machen es 1-1, bei dem bleibt es. Dominik, du hast den Match tickert. Was ist so, sind deine Erkenntnisse? Wie hast du es gefunden?
Ja, dass man eigentlich nach 20 Minuten auch abstellen kann. Und das ist eigentlich nicht mehr grosse Biet rausgeschaut. Das ist natürlich auch eine undankbare Aufgabe, muss man sagen. So ein Testspiel kurz vor der WM. Jedem Spieler ist das Wichtigste, dass er sich mal nicht verletzt. Gewinnen kannst du eigentlich nicht, verlieren vielleicht ein bisschen mehr, eben deine Gesundheit. Insofern würde ich das überhaupt nicht überbewerten, aber ich glaube schon, dass eben die Schweiz wirklich dankbar sein kann, so eine Figur wie der Xhaka zu haben. Der hat jetzt einfach gespürt in diesen Tagen, dass man muss aufpassen, dass nicht zu viel Larifari drin ist. Und hat insofern auch ein Zeichen setzen, was ihm, glaube ich, so gelungen ist. Ich kann mich erinnern, ich war vor einem Jahr dabei gewesen, wo sie für Länderspiel nach Salt Lake City sind und Nashville. Und dort hat auch der Granit Xhaka einen Medientermin gehabt. Und hat dort von grösster Herausforderung geredet. Die Zeit jetzt, seit er in der Nationalmannschaft sei, dann ist es noch um die Rücktritte gegangen vom Xhaka und dem Shaqiri Sommer und Cher. Und die Resultate in der Nations League waren ja überhaupt nicht gut gewesen. Und er hat auch dort alle anschlagen. Und schlussendlich kann man jetzt schon ein bisschen sagen, das sagen auch immer auch rund um das Nationalteam, die Spieler auch selber, dass eigentlich dort der Grundstein gelegt wurde für das sehr gute Jahr von dem Nationalteam. Ich meine, die WM-Qualifikation, die sie gespielt haben, das hat man ja überhaupt nicht erwarten können. Die war extrem souverän gewesen. Die Mannschaft ist ready und ich glaube, er hat jetzt einfach ein paar Tage lang gespürt, dass man vielleicht mal wieder ein Zeichen setzen muss, und hat es insofern gemacht. Und ich glaube, alles andere an diesem Testspiel muss man überhaupt nicht überbewerten.
Etwas gibt es schon noch. Etwas gibt es schon noch. Also ich bin natürlich ganz bei dir, Domi. Eben, der erste Satz ist 8 Testspiele, oder? Aber ich meine, eben, wenn du auch geschaut hast gegen Jordanien, das Gegengoal, das sie bekommen, und jetzt das Gegengoal gegen Australien, das habt ihr auch schön beschrieben im Text. Also die sind artverwandt, oder? Man geht zweimal hoch pressen, man wird zweimal mit einem langen Ball verwischt. Und wenn es etwas gibt, was sie aus dem mitnehmen können, ist, glaube ich, wie sie in so Situationen sich einfach cleverer verhalten, dass das nicht passiert. Weil es sind ja dann schon nicht jetzt die allerstärksten Gegner auf dem Planeten, wo man hatte. Und trotzdem wird man relativ kalt und leicht verwischt in diesen Situationen.
Ja, absolut. Ich meine, so ein Goal, wie es die Australier geschossen. Ich glaube, der, der es geschossen hat, der wird niemals im Leben so ein einfaches Goal können erzielen. Ich meine, das dritte Lauf auf das Goal, das passiert schon bei den D-Junioren in der Regel. Aber ich glaube schon, eben, wenn ein bisschen mehr auf dem Spiel steht, dann kommt man gar nicht in diese Situation. Was ja auch nicht heisst, dass es nicht Sachen gibt, wo man immer noch daran arbeiten muss.
Kommen wir doch zu dem Auftritt von Granit Xhaka. Er ist nach dem Match beim SRF vor dem Mikrofon gestanden, hat zuerst so ein bisschen das Übliche gesagt, es sei das typische Spiel vor einem Wettkampf, wir müssen eigentlich 4 Goal machen in der ersten Halbzeit, wir müssen schauen, was wir alles noch besser machen. Dann sagt er, Ja, ich habe gelernt, dass man nicht allzu viel darf sagen. Wird dann natürlich nachgefragt und sagt dann eben doch relativ viel, indem er sagt, es gibt Sachen, die nicht gut gewesen sind. Er behält es aber für sich. Aber so wird es schwer und so will man heimfahren nach 3 Matches. Hat er recht? Hat er Unrecht? Ist es übertrieben? Wir haben es jetzt eigentlich schon mal so ein bisschen angetönt.
Ja, natürlich war es übertrieben gewesen, aber eben, ich meine, ganz klares Ziel verfolgt, so klar wie es wie der Matthias Hüppi dann noch im Interview nach dem Cup-Final ein Ziel hat verfolgt, dass ich beide genug clevere und langjährige Kommunikatoren. Er hat einfach gespürt, dass er mal wieder ein Zeichen muss aussenden muss. Er hat das ja immer mal wieder gemacht in seiner Karriere, wo er auch mal die Trainings kritisiert hat im Herbst 2023 zum Umgefallen vom Yakin. Und ich glaube, er ist schon der Einzige, der sich so ein bisschen das rausnehmen kann. Ich meine, der Yakin ist ja sichtlich irritiert gewesen, weil er von SRF darauf angesprochen wurde. Aber wenn sich einer erlauben kann, ist der Chaka.
Man muss ja, glaube ich, auch so ein bisschen in dem großen Kontext sehen. Ich meine, das Schweizer Team ist jetzt kein Team, wo man das Gefühl hat, okay, auf welchen Positionen wird es jetzt eigentlich noch eng? Wo muss man sich wirklich noch anstrengen? Welche Spieler müssen noch bangen? Dann guckt man auf die Gruppe und denkt, okay, die Gefahr ist eigentlich schon da, dass gewisse Leute sagen, okay, also das Turnier fängt für uns eigentlich erst richtig an nach der Gruppe, weil Katar, Bosnien, Kanada, okay, wir nehmen uns mal ein bisschen zurück und gucken dann, dass wir wirklich fit sind, sobald die K.O.-Spiele anfangen. Und ich habe das Gefühl, in der großen Gemengelage ist es, was Granit Xhaka gesagt hat, wirklich wichtig, dass man sagt, hey, okay, die Positionen sind im Grunde klar und ja, wir sind Favorit in der Gruppe, aber gerade jetzt müssen wir eben anfangen, uns zu konzentrieren und dann einfach bereit zu sein, weil wir können nicht nach der Gruppenphase erst wirklich anfangen, hier mitzuspielen.
Also ich glaube auch, ich vermute auch nach allem, wenn ich es mitbekomme, dass es Kalkül ist, oder dass es irgendwo bewusst ist, lieber frühzeitig warnen, wecken, zum parat sein, wenn es dann losgeht, eben mit meinem ersten Match, wo man jetzt einfach muss gewinnen, um für Schweizer Verhältnisse erfolgreiche WM spielen. Nur wissen tun wir es natürlich auch nicht. Ich weiss jetzt nicht, wie viel Zugang zum Hotel und zum Training und so ihr dort habt. Das kannst du mir sicher sagen, Tillmann. Aber letztlich wissen wir es nicht. Wir wissen nicht, ob nicht auch noch etwas war. Also, dass es vielleicht mehr war, so wie damals, als er irgendwie das Training kritisiert hat, wenn er seine Tiraden in Anführungszeichen anfängt mit, er hat gelernt, man soll nicht zu viel sagen etc. Oder ich bin auch eher beim kalkulierten Ausrufezeichen, Warnsignal, aber wissen tun wir es nicht.
Nein, also der Zugang zum Hotel oder zum Training ist natürlich wenig, aber ich habe nicht das Gefühl, also man hat dann, glaube ich, schon aus der Aktion bzw. aus der Situation im Herbst 2023 gelernt. Und ich gehe wirklich davon aus, dass jetzt wirklich die ersten Tage geprägt sind durch wirklich langsam ankommen, irgendwie nichts riskieren. Und auch man muss nun mal von der FIFA aus vor so einem Turnier gewisse Termine wahrnehmen. Also es ist jetzt nicht der geordnete Trainingsbetrieb, den die Schweizer hatten. Und ich nehme schon an, dass es das ist, was ihn gestört hat. Und dass er einfach wirklich, wenn es jetzt dann am Dienstag wieder richtig losgehen soll oder sie haben heute schon trainiert, haben aber noch ein Team-Event, aber dass man dann spätestens ab morgen wirklich sagt, okay, jetzt wirklich der volle Fokus.
Aber wenn es die Mannschaft irgendwie jedes Mal braucht, dass der Captain eigentlich vor irgendeinem Testspiel oder nach einem Testspiel oder irgendwann im SRF ein Interview gibt und ein bisschen auf die Stammpauke hält, finde ich es schon auch noch bedenklich, oder nicht? Oder ist das jetzt ein bisschen zu gesucht? Weil irgendwie kann das die Mannschaft dann nicht ohne das?
Ist es nicht bei allen Teams immer so vor großen Turnieren, dass es irgendwie sowas gibt, dass es vielleicht auch irgendwie sowas braucht?
Du verfolgst natürlich das deutsche Nationalteam gut, dort passiert das, glaube ich, schon
auch hin und her. Er ist voller Hoffnung, vor allem auch, wenn es ums deutsche Nationalteam geht. Oder?
Aber haben Sie das Gefühl, das Team braucht dann das? Also braucht sie einen, also logisch braucht es einen Chef, logisch braucht es einen Granit Xhaka. Aber braucht es einen, wo, also ja, das schon, aber logisch braucht es ihn, weißt, im Team, auf dem Platz und so. Aber braucht es dann, dass er eben im SRF geht, noch so ein bisschen... Macht das dann, tut das die Spieler anstacheln, wenn er das im SRF sagt? Oder?
Ja, also das kann ich mir schon vorstellen. Aber schlussendlich ist es doch einfach eine Mannschaft, die jetzt extrem gut gelaufen ist. Und dann sagst du gescheiter noch etwas rechtzeitig und wo ja überhaupt niemandem hat wehgetan. Also es war ja eine ganz absolute Grundsatzkritik, alle einbezogen, überhaupt nicht auf einzelne Figuren gespielt. Besser sagst du mal etwas und wirfst dann nicht im Nachhinein vor, nachdem du vielleicht nur ein Unentschieden hast gemacht gegen Katar. Also ich finde, das ist absolut, zeigt eben, was für eine grosse Figur ist und was es sich aber auch rausnehmen kann. Das hat natürlich zum Teil auch Nachteile. In diesem Fall, denke ich, ist es definitiv ein Vorteil.
Ja, und also, wenn ich Captain wäre, und ja, ich bin weit davon weg, also auch in meinen 20er weit
davon weg. Musst du nicht kleiner machen als
nein, aber wenn ich Captain wäre, würde ich es, glaube ich, auch machen. Also es ist ja fast zu gut, abgesehen jetzt von dieser Visa-Geschichte, fast zu gut gelaufen für die Schweizer Nationalmannschaft, wenn man jetzt A, die Qualifikation anschaut und dann B, noch die Auslosung. Oder? Also die Erwartungen, wenn es um die Gruppe geht, sind maximal. Oder? Also hat man irgendwie das Gefühl, 9 Punkte, Gruppensieger sowieso. Oder wenn du jetzt hier einfach trainieren gehst und noch das Gefühl bekommst, in der Mannschaft, das packen wir eh, die Chance, dass es dann auf eine schwierig wird und am Schluss die grösste Enttäuschung seit weiss ich nicht wie lang das Buch steht, die besteht.
Ja, du bist notabene noch im Ferienparadies San Diego. Sie haben ja in ihrem Hotel eigenen Golfplatz, oder? Also, es ist alles, was so ein bisschen Larifari kann aufkommen. Ich meine, die Argentinier, die sind in Kansas City. Ich glaube, das erste Training musste unterbrochen werden wegen Tornado-Warnung und so weiter und so fort. Also, da, ich meine, sie haben das perfekte Fußballwetter. Also, das ist gescheiter etwas zu viel mal, oder?
Ich bin gespannt, was passiert, wenn der Granit Xhaka mal nicht mehr da ist. Wer sagt es dann? Wir sind uns, glaube ich, einig, wenn es der Miro Muheim macht oder so, wird es wahrscheinlich schwierig.
Der Akanji möchte es, glaube ich, dann
das
schon.
Das stimmt.
Ja, aber er ist überhaupt nicht der Typ, ja. Der Akanji.
Ja, der hat doch auch mal ausgerufen zwischendurch.
Ach doch, Yashari, der möchte es schon.
Ja, Yashari wäre schon eher der Typ, aber der muss noch in die Rolle reinwachsen. Ja.
Das heisst, wenn der Xhaka nicht mehr ist, sehen wir nur noch Larifari-Auftritt von der Schweizer Nationalmannschaft. Wir freuen uns ganz fest drauf. Ja, wir sind schon voll drin im Thema, aber es gibt noch neben dem Granit Xhaka doch auch noch sehr viel anderes zu besprechen. Dominik, du bist im letzten Jahr nie wegen Drohung verurteilt worden oder so, gell?
Nein.
Okay, also du kannst morgen wirklich den Flug in Ruhe antreten.
Also ich hoffe es, ja. Okay. Also ich bin nicht vorbestraft und ich habe nicht Cesta, sondern Journalistenvisum. Das sind immerhin schon zwei Unterschiede zum Prelembolo. Darum bin ich hoffnungsvoll, ja.
Prelembolo bis vor kurzem so in der, ja, vielleicht so der einzige negative Aspekt vor dem Turnier gewesen, wenn man jetzt auf die Schweizer Nazi schaut.
Ja, aber ich meine, auch das ist eine Kleinigkeit, oder? Andere Mannschaften, aber jetzt schon die ersten Spieler, die sich verletzen, die ausfallen, die das Turnier verpassen. Der Prelembolo ist jetzt 3 Tage später angereist. Also immer noch 8 Tage vor dem Matchbeginn. Also das ist absolute Kleinigkeit. Das ist ein grosses Thema geworden hier in der Schweiz, aber zeigt halt, wie gut es nicht gelaufen ist.
Ja, aber Kleinigkeit, sorry, geschwind. Aber
es ist eine Kleinigkeit, weil sie natürlich auch irgendwie Glück hatten oder die gute Position, dass dann in solchen Fällen es einfach schnell gehen kann. Ich meine, das ist irgendwie also wirklich selbstverschuldet, dass man sich nie Gedanken gemacht hat, was ändert das jetzt eigentlich bei der Einreise. Und ja, am Ende kann man jetzt sagen, okay, es sind 3 Tage verspätet, was soll's. Aber ich meine, das hätte dann natürlich, allein wenn es 3 Tage mehr gewesen wären, hätte das schon einen massiven Einfluss gehabt auf das Sportliche. Und also man bereitet alles vor für so eine Weltmeisterschaft. Man ist irgendwie seit Jahren dran zu planen, dass man dann gerade bei sowas, bei einer Verurteilung nicht irgendwie unmittelbar dran denkt, okay, wir nehmen zumindest mal das schriftliche Urteil und legen es irgendjemandem hin, der uns dann seine Meinung sagen kann, wie das eigentlich jetzt bei der Einreise aussieht. Das finde ich dann schon sehr fahrlässig.
Absolut, ja. Also das ist definitiv ein Fauxpas vom Schweizer Fußballverband. Also
vielleicht nochmal schnell, was genau passiert ist. Die Schweizer Nazi ist am Dienstag Richtung USA geflogen und eben einer, der Prelembolo, hat nicht mitfliegen, weil sein ESTA-Formular aberkannt ist, wo man zur Einreise in die USA braucht. Und das hat damit zu tun, dass er im Verlauf der letzten 12 Monate verurteilt wurde, wegen Drohungen, die er mal ausgesprochen hat, als er glaube ich, etwa 21 war. Und das ist letztes Jahr, wo die Schweiz in die USA gereist ist, noch nicht der Fall. Also die Verurteilung war noch nicht der Fall. So, einfach, dass wir da alle auf einem Stand sind. Und eben der Fehler liegt in dem Sinn nicht, da sind wir uns glaube ich, einig, nicht beim Prelembolo. Verurteilung schon, das ist schon in seinem Bock, aber
bitzli.
Dass das Formular plötzlich nicht mehr gültig war, das ist nicht nur seine Schuld.
Wobei der Gedanke ist ja noch schön, dass die 26 Nationalspieler daheim vor ihrem Laptop hocken und all die Fragen durchgehen, die man muss ja beantworten. Das wäre eigentlich schon noch schön.
Die Frauen-Nationalmannschaft hat das offenbar müssen machen und hat dann einfach Gebühren zurückerstattet bekommen vom Verband. Also dort ist genau so gewesen. Dort könnte man sagen, Frau Zürner-Gorcevic, das war jetzt Ihr Bock gewesen, beim Prelembolo ja nicht.
Ja, aber jetzt beim Prel nicht, kann man so auch nicht sagen. Das ist, wir sind uns einfach schon gewöhnt, dass die natürlich den ganzen Tag sich überhaupt nicht um das Zeug kümmern, sich entsprechend auch überhaupt keine Gedanken machen. Also, wenn jetzt du oder ich meine, er ist jetzt auch nicht im 17. In dieser Situation wäre, dann würde man, ich behaupte, es ist eine wirklich kühne Behauptung, wir würden uns wahrscheinlich Gedanken machen, wie das jetzt genau ist mit dem Einreisen. Aber nein, der Prelembolo verlässt sich natürlich darauf, dass der Staff oder der erweiterte Staff oder der Verband oder der sportliche Leiter vom Verband die Gedanken sich gemacht hat. Und,
zu Recht verlässt er sich. Also wenn ich jetzt 12 Jahre lang alles für mich mache.
Eben, System Fußball sagt zu Recht, ja. Aber ich meine, im Sinn von einem verantwortungsbewussten Erwachsenen, der, was ist, 28,
27,
29, eben auch zu Unrecht. Aber eben, ich will es jetzt auch nicht auf den Brill schieben. Selbstverständlich mit dem professionellen Anspruch vom Schweizer Fußballverband beim wichtigsten Turnier darf das einfach nicht passieren. Das ist völlig klar. Also ich spiele meine Rolle als Thomas gut, oder?
Dilettantisch.
Dilettantisch, genau. Nein, das darf einfach nicht passieren. Und da fragst du dich schon, sie werden wahrscheinlich, ich weiss es nicht, Tilman, haben sie die eigenen Köche dabei? Die werden alles
natürlich durch.
Natürlich haben sie sie dabei. Oder? Vielleicht haben sie noch die eigene Gewaffeur dabei. Höchstwahrscheinlich inzwischen, damit niemand merkt, wenn einer ins Hotel kommt.
Sie sogar einen eigenen Schuhmacher.
Eben, sogar einen eigenen Schuhmacher. Aber das verpassen sie dann. Und ich meine, es ist nicht eine Reise auf Italien oder auf Frankreich. Sondern es ist in einem Land, das politisch schwieriger ist als auch schon, wo die Auflagen sich gefühlt vielleicht auch laufend ändern. Und ja, ich verstehe das nicht, dass das hätte passieren können.
Das Gefühl, man hat es dann so locker genommen, man hat bei der Abreise dann noch ein Teamfoto gepostet, dann geschrieben, der One Seat Empty mit einem Zwinkersmiley, als wäre es irgendwie einfach wirklich so ein bisschen.
Gut, als Mitspieler würdest du dich auch lustig machen. Also.
Ja, ja, aber der Verband postet das ja, nicht Manuel Akanji.
Und wenn sie 1-1 spielen im ersten Match, dann wird die Geschichte wieder kommen.
Dann hat er zu wenig Vorbereitungszeit.
Dann hat das halt die Vorbereitung gestört von dieser Mannschaft etc. Ob zu Recht oder Unrecht, ist völlig egal. Oder?
Hast du noch Chatlag eigentlich, Tilman, oder wie? Weißt du, dass wir so wissen, dass wir es abschätzen beim Brel?
Ich bin immer noch verlässlich um kurz nach 5 wach, ja. Also ich bin jetzt 6 Tage hier und bin immer noch nicht so ganz drüber, ja. Die Nationalspieler haben gesagt, sie helfen ja dann. Sie haben natürlich alles ausgeklügelte Pläne und er hat, glaube ich, schon im richtigen Rhythmus in Zürich ein bisschen vorgeschlafen. Dann gibt es noch Melatonin-Tabletten. Also ich habe das Gefühl, er geht es hoffentlich auch ein bisschen professioneller an als ich.
Das glaube ich auch. Ich hoffe es auch irgendwie ein bisschen für die Schweizer
Nation. Also glauben weiss ich nicht, aber hoffen
dürfen wir. Ich hoffe es fest für alle. Wir haben, glaube ich, alle schon ein bisschen mit dem Prelembolo zu tun gehabt. Und dass es ihn trifft, passt dann halt gleich ein bisschen ins Bild.
Ja, ich meine, er ist eine spezielle Figur. Oder? Er ist einerseits im Team extrem beliebt. Er ist auch so ein verbindendes Element, weil er halt mehrsprachig ist. Er hat Französisch, er hat Deutsch. Also er kann es wirklich mit allen im Team gut. Er ist auch sehr respektiert. Ich meine, er ist auch bei den Leuten enorm beliebt. Also er ist ja wirklich einer von den ganz wenigen Nationalspielern, die sie je gezogen hat. Und er hat eigentlich schon als ganz junger Spieler gehabt, als er dann in der EM 2016 das erste Mal dabei war. Und ja, er wird immer so als das sonnige Gemüt beschrieben und andererseits gibt es eben überall immer wieder die Fehltritte in seinem Privatleben, die das Bild ein bisschen trüben.
Ja, und wo ihm aber auch in der Öffentlichkeit letztlich bis jetzt immer verziehen worden sind, oder von der breiten Öffentlichkeit, das muss man auch sagen. Ich glaube, das wäre nicht jedem Spieler so gegangen, einem Spieler mit seinem Naturell geht es dann eben so. Und es gibt ja auch Leute, die sagen, er ist sogar der wichtigste Spieler. Eben einerseits wegen dem, was Dominik sagt, wegen dem Verbindenden, den er hat innerhalb der Mannschaft. Und andererseits, halt, wenn man sieht, wie es im Vergleich zu anderen Positionen dort ganz vorne ein bisschen bestellt ist, wenn es um Alternativen geht.
Oder? Aber es ist schon speziell. Also ihr habt es ja angesprochen, es ist dann schon, ich habe kürzlich mit seinem Ausbildungsleiter gesprochen damals beim Nordwestschweizer Fußballverband, als sein Stern so aufgegangen ist und er hat auch gesagt, er sieht heute den gleichen Prelembolo, wie er ihn damals gesehen hat. Und bei ihm, also egal was er macht, egal ob die Badewanne während der Corona-Zeit oder jetzt die Verurteilung, bei ihm wird es alles immer so durch seine Art und Weise, bei ihm läuft es alles immer unter Naivität, er ist naiv. Und man eben, es ist schon speziell, dass weder bei den Mitspielern noch beim Trainer, okay, das liegt natürlich auch an seiner Qualität, aber dass irgendwie so nichts hängen bleibt bei ihm. Bei ihm sagt man dann immer, obwohl er jetzt fast 30 ist, oh, jetzt weht's, obwohl er jetzt fast 30 ist, ja, okay, es ist einfach naiv und er macht es nicht böse, sondern er ist wirklich der naive Brel.
Ja, naiv ist ja nicht.
Ich glaube, es ist ein Laubbläser.
Und naiv ist ja nicht per se ein Lob. Also, ja.
Es ist aber auch nicht, er macht es bösartig.
Ja, nein, natürlich.
Jemandem so gut drohen ist schon ein bisschen
böse. Das ist ein bisschen bösartig.
Schon ein bisschen böse.
Ja, er hat auch eine Sonderstellung, ich glaube, weil er der einzige Verurteilte ist im Kader, oder? Wir wissen einmal nicht anders.
Ja, das wissen wir nicht. Aber der Brelemo, Oli Tillmann, sorry, ihr habt glaub, beide schon relativ früh in seiner Karriere so ein bisschen mit ihm zu tun gehabt. Könnt ihr euch erinnern, ist er wirklich immer noch so der gleiche wie vor 12 Jahren in dem Sinn? Seht ihr immer noch, oder hat er irgendeinen Wandel hat er schon durchgemacht? Nicht mehr.
Also der Tillmann kann das besser beurteilen als ich. Ich mag mich natürlich, weil ich jetzt ihn nicht mehr gross erlebt habe, oder? Aber was dort einfach klassisch ist. Ich meine, nur schon die Interviewtitel, die wir hatten, gell, Tillmann? Der eine war «Ich bin Breel». Das ist das erste grosse Interview, das er bei uns in der Basler Zeitung gibt.
Und also, was ist da dran nicht so spektakulär?
Das soll er sagen, ja, ich bin dran es ist so typisch Breel, wenn er das gesagt hat, dass man das als Titel genannt hat. Und das nächste grosse Interview war der Titel, also auch eine Aussage von ihm, «Breel bleibt Breel». und das zeigt so ein bisschen,
das hat er beim Alex Frey gelernt. Das ist ein bisschen ein Fußballer anfangen, über sich reden in der dritten Person.
Einfach ein lockeres Gemüt. Er war sehr unbeschwert damals. Und man hat immer so ein das Gefühl, dass unbeschwert ist. Und bleiben vielleicht trampt er auch darum immer noch ein bisschen rein, oder? Weil er irgendwie, so ganz im Ernst vom Leben ist er wahrscheinlich gar nie angekommen. Aber der Tillmann kann es jetzt mit heute besser mit früher vergleichen als ich.
Vergleichen kann ich schon. Ich weiß einfach nicht, ob man mich versteht.
Bis jetzt geht es im Fall recht gut.
Ja, gut, das ist gut. Es ist übrigens kein Laubbläser, er schneidet die Hecke. Also es ist alles, wie gesagt, es ist alles perfekt organisiert. Ja, also es ist schon so, wie Olli sagt, es ist irgendwie wirklich so seine ganz eigene Art. Und also eben, ja, vielleicht ist Naivität das Falsche, aber es ist irgendwie das, wie beschreibt man es am besten? Er hat irgendwie das, was er damals hatte, er hat es irgendwie nie so wirklich verloren. Und wahrscheinlich hilft ihm das zum Guten wie zum Schlechten. Man hat das Gefühl, er ist immer noch irgendwie der Teenager geblieben, der er damals schon war. Wenn Olli die Interviews anspricht, ich habe das Gefühl, wenn ich ihn jetzt vor der Kamera sehe, ich sehe immer noch die gleiche Person. Wenn er die Tore schießt und nachher von sich bei Herrn Frey bedankt, wenn er über Alex Frey redet, die ganze Art und Weise, wie er sich gibt, es ist irgendwie immer noch die gleiche Person wie damals. Und vielleicht macht es das gerade bei ihm so speziell, dass man ihm so Sachen dann irgendwie trotz allem verzeiht.
Ja, und er hat auch keine Angst gehabt, das kann man glaube ich auch sagen. Oder? Er ist nicht scheu vor den Medien gestanden, die ersten paar Mal. Er hat dort relativ frei erzählt aus seinem Leben mit Abschlussprüfung, mit Fahrprüfung, mit gut, eben die unangenehmen Sachen hat er natürlich weniger erzählt. Und ich mag mich auch erinnern, wo die ganze Prozessgeschichte gerade wieder gekocht ist, haben sie auch geshootet. Also das belastet ihn, glaube ich, nicht, wenn es darum geht, 90 Minuten auf dem Platz zu spielen. Oder? Das ist ja auch etwas, was, glaube ich, nicht bei jedem gleich ist.
Genau, also er hatte dort einen Prozess gehabt und irgendwie, ich glaube, am Tag darauf das Länderspiel, wo er dann, glaube ich, 2 Goal geschossen hat. Also es scheint ihn wirklich nicht mega zu beeinflussen. Und sportlich würde ich sagen, hat er den Wandel ja schon also mega durchgemacht, habe ich das Gefühl. Er hat jetzt irgendwie seine Position gefunden. Er ist jetzt der Mittelstürmer, hat die 90 Länderspiele, 25 Goal. Von denen wirklich die Mehrheit, habe ich das Gefühl, so ein bisschen in letzter Zeit ein bisschen gekommen ist. Und ihr habt es schon ein bisschen angetönt. Ich würde sagen, wenn 3 Spieler unverzichtbar sind für den Murat Yakin, sind es der Xhaka, er und der Akanji.
Ich würde schon sagen, ja, das ist die Achse. Ich würde mir jetzt noch den Kobu hinzufügen, der sicher nicht ganz einfachen Start hatte in seine Nationalmannschaftskarriere als Nachfolger vom Sommer. Aber eigentlich auch ein absolut Top-Goalie ist, der so wieder bewiesen hat in der Bundesliga bei Dortmund. Ja, und es ist so, ich meine, der Brelembolo hat absolut seine beste Phase eigentlich vor Karriere, zumindest auf Nationalmannschaftslevel. Früher war ja immer einer, der so ein bisschen Verletzungen hatte, hier mal ist ausgefallen. Das hat er jetzt eigentlich auch nicht mehr, es hat ihm sicher auch gut getan. Und eben, mittlerweile passt auch seine Torquote. Ich glaube, eben, seit dieser Länderspielreise vor einem Jahr waren es sicher etwa fast 10 Goal gewesen. Und ja, also insofern ist er sicher ein Hoffnungsträger, ja.
Und eben in dem Fall auch unverzichtbar irgendwie für den Murat Yakin. Und ich würde sagen, mit dem kommen wir gerade zum Trainer. Und ich habe mir im Vorfeld so ein bisschen überlegt, wenn man jetzt so ein bisschen zurückschaut, ist es schon zu früh zum Fragen oder ein bisschen zu ein Hot Take oder so, dass er der beste Nazi-Trainer ist, den die Schweiz hier hat.
Wo steht Tillmann oder so?
Ich hätte jetzt eigentlich gerade gesagt, das ist die perfekte Frage für Olli. Olli ja, hat eine lange Geschichte mit Murat Yakin, deswegen habe ich das perfekt für dich.
Das ist auch perfekt für mich, weil ich schon so alt bin. Ich erinnere mich wahrscheinlich an meinen Nationaltrainer, oder? Und nein, das würde ich nicht sagen. Also gut, Ich bin aus der Basler Zeit von Murat Yakin. Ich bin kein glühender Verehrer von ihm als Trainer beim FCB. Ich finde, er passt als Nationaltrainer besser mit seinen Eigenschaften, als er als Clubtrainer passt. Also das Thema ist zum Beispiel Spielerentwicklung. Das spielt im Nationalteam null Rolle. In einem Club, wenn es nicht gerade irgendwie in einer grossen Liga ein Top-Club ist, spielt es halt eine Rolle. Oder vor allem in der Superliga so spielt es eine sehr grosse Rolle natürlich als Ausbildungsliga, wo man immer sagt. Es passt, glaube ich, auch nicht so zum Naturell. Also über Murat Yakin ist jetzt nie geschrieben worden. Er ist Tag und Nacht, irgendwie verschreibt er sich im Fußball, studiert Videos, ist irgendwie mit Akribie. Akribie wird ihm zugeschrieben, wenn es darum geht, den Gegner vorzubereiten. Oder?
Das ist ja noch schön. Er hat uns kürzlich gesagt, am Morgen um 7 ist er der Erste, der wach ist und die Videos nochmal analysiert. Olli, ich weiß nicht,
wovon du redest. Er hat es aufgeschrieben, jetzt haben wir es voll vorweggenommen.
Ist er jetzt? Ja,
also er hat sich als Frühaufsteher bezeichnet, ja. Durch im
ja du, ich bin nicht mit ihm im Bett, also ich weiß es nicht. Aber
Oli bezeichnet sich als Frühaufsteher, wenn er um 8 Uhr aufsteht. Ich glaube,
er versteht es nicht. Genau. Nein, ich finde ihn als Nationaltrainer ist er im Moment zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Und er ist sicher, ich meine, dass die Nationalmannschaft insgesamt, jetzt ist immer die Frage, wo machst du das zeitlich fest, die erfolgreichste Phase hat. Da ist er Teil davon als Nationaltrainer, ganz klar. Wenn ich mir jetzt aber einen Nationaltrainer aussuchen würde, den ich würde wählen als Beste, und das immer auch immer wieder zu welchem Zeitpunkt, oder? Ich finde Roy Hodgson, wenn ich die gesamte Trainerkarriere anschaue, nicht ein Riesentrainer, aber für die Schweizer Nationalmannschaft ist er natürlich ein Riesentrainer gewesen.
Ja, eben. Also ich würde auch sagen, Yakin ist sicher mittlerweile einer der prägendsten Trainer. Hilft natürlich auch, dass du mittlerweile als Nationaltrainer ganz andere Spieler zur Verfügung hast, als noch Leute vor 30 Jahren, oder? Also dann Roy Hodgson, ich meine, das Nationalteam der WM94, das war eigentlich so ein bisschen das Erweckungserlebnis vom Schweizer Fußball oder von der Schweizer Nationalmannschaft auch hier. Es ist plötzlich zum Massenphänomen geworden. Es war die erste erfolgreiche WM, die erste WM-Teilnahme seit 28 Jahren. Die Leute sind nach dem Sieg auf die Straße raus gehen feiern. Ich meine, Köbi Kuhn war wichtig, Otmar Hitzfeld, Wladimir Petkovic, was finden auch die spielerische Mannschaft auf ein neues Level gehoben. Und ich meine, als Yakin 21 ist angetreten, war er eigentlich eine Verlegenheitslösung. Also, der Petkovic ist ja nicht gerade sofort zurückgetreten und hat dort den Schweizer Fußballverband auch fast auf dem falschen Fuß verwirrt. Ich meine, er war dort Trainer beim FC Schaffhausen. Oder? Und er hat ja selber gesagt, er hat nie gedacht, als er unterschrieben hat, dass der Muri mal noch im Muri würde unterschreiben, also im Muri bei auch Bern.
Da, die dritte genau. Person übersetzt.
Voilà. Und ja, was daraus entstanden ist, ist natürlich besser, als man es dann hätte können denken. Eben WM-Achtelsfinal, also die WM-Qualifikation überhaupt und dann die WM in Katar, aber wo halt natürlich das 1-6 gegen Portugal im Achtelsfinal, was sicher der Negativpunkt ist in seiner Amtszeit. Dann die EM-Viertelfinale, wo man ja wirklich nah dran war gegen England, sogar im EM-Halbfinale. Das wäre absolut der grösste Erfolg in der Geschichte der Schweizer Nationalmannschaft. Und jetzt die souveräne WM-Qualifikation. Also insofern, resultattechnisch kannst du ihm eigentlich sehr, sehr wenig vorwerfen.
Bis und was ihn natürlich auszeichnet, jetzt besonders im Vergleich zu den letzten beiden, ist irgendwie diese Nahbarkeit. Oder er hat das, Wladimir Petkovic hatte das überhaupt nicht, Otmar Hitzfeld auch nicht, irgendwie dass er diese Nähe vermittelt, seine Runde durchs Stadion, aber auch, er ist natürlich viel greifbarer und irgendwie näher den Menschen als Nationaltrainer. Jetzt mal ganz unabhängig von den Resultaten, aber es ist dann schon eine andere Beziehung zu ihm, habe ich das Gefühl.
Ich möchte einfach nochmal geschwind mein Votum für Roy Hodgson ausführen.
Wir haben 44 Sekunden, Oli.
Wenn du sagst, der Halbfinal wäre der grösste Erfolg, ich will dem nicht widersprechen, oder? Aber was man natürlich beim Roy Hodgson muss sehen, der hat dort die Schweizer Nationalmannschaft, also wo war sie vorher gewesen, nämlich nie, irgendwie eben noch zmitzt in der Quali oder anfangs Quali im Heimspiel, ich weiss nicht, ob es gegen Schottland war, irgendwie Wankdorf, wo 30'000 Platz hatte, oder sogar noch mehr damals, vor 11'000 Zuschauern, oder? Und was war das für eine Gruppe gewesen? Also es ist um eine WM mit 24 Teilnehmern gegangen damals. Und die Gruppe hatte Italien, Schottland, Portugal, oder? Also ich finde es immer schwierig, den zu vergleichen. Aber was sicher ist, ist, dass das, was Roy Hodgson damals geschafft hat mit dieser Nationalmannschaft, mit Spielern, die Erfahrung gar nicht hatten, so etwas zu schaffen, ist ein ganz grosser Wurf gewesen. Und steht, glaube ich, letztlich, oder ist wirklich der Grundstein zu dem, was wir jetzt hier erleben, wo wir Jüngere eigentlich wie gewohnt sind. Oder? Bei mir war ich bis 17 gewesen, also ich habe vorher immer irgendetwas anderes müssen haben zum Mitfieber an einer WM und haben mir gar nicht können vorstellen, wie es ist mit der Schweiz.
So wer bist du aber?
Zuerst Brasilien und dann aber so auf Italien umgeschwenkt. Das ist geblieben.
Modefan. Das Fähnchen im Wind, ja, kann ich das sagen. Ja, ihr habt das Interview angesprochen mit einem besonders schönen Satz. Dafür bin ich dann der Frühaufsteher und sehe das Video um 7 Uhr. Ich habe einen anderen schönen Satz aus dem Interview mitgebracht. Für mich ist Geld etwas Emotionsloses. Ich beschäftige mich lieber mit schönen Sachen wie Immobilien.
Also auch Geld, oder?
Auch gern
also
gelesen, auch Geld. Habe ich sehr gerne gelesen. Ja, nein, so im Ernst, wie nehmt ihr den Jakin wahr jetzt auch? Oder wie habt ihr ihn auch so bei diesem Interview wahrgenommen oder allgemein vor dieser WM?
Ja, unglaublich entspannt. Also wirklich unglaublich entspannt. Ist klar, das war jetzt so ein bisschen mit dem Vorlauf gewesen. Ist jetzt noch nicht gerade die WM sehr nahe gewesen, wo wir das Gespräch haben geführt. Aber grundsätzlich denke ich mir so nach einer Anfangsphase, wo er natürlich noch eher auf dem Prüfstand war und dementsprechend zum Teil auch ein bisschen, ja, es ein bisschen weniger gebraucht, dass er vielleicht hier oder da mal die Nerven verloren hat. Denke ich, ist er wirklich jetzt der Trainer, der einfach in sich ruht. Und man kann ihm irgendwie aktuell so gar nichts anhaben. Er ist völlig entspannt. Aber Tillmann, vielleicht hast du ein anderes Bild noch.
Ja, grundsätzlich die Entspannung aus dem Interview, das wir geführt haben, ja. Aber ich finde, man hat jetzt auch nach dem Testspiel gegen Australien gemerkt, die Aussagen von Granit Xhaka. Er hat dann schon so eine kommunikative Unsicherheit auch. Ich weiß nicht, ob er es unglücklich formuliert, ob er nicht groß drüber nachdenkt, aber ich habe das Gefühl, er hat die Aussagen von Granit Xhaka so ein bisschen harsch zur Seite, so nach dem Motto, das Granit, ja, wir klären das unter vier Augen. Und dann auch so Sätze wie, ja, bei der letzten WM haben wir das letzte Testspiel gegen Ghana auch 0-2 verloren, wir sind im Fahrplan. Okay, man kann das unterhaltsam finden, aber man denkt dann auch, okay, also wie ist die WM eigentlich genau geendet und also was hat das jetzt überhaupt zu tun? Es hat dann schon kommunikativ, merkt man irgendwie, dass er nicht immer so sicher ist. Und da, ich finde jetzt gerade in dem Moment hat man ihm angemerkt, also die Anspannung, es kommt dann schon langsam. Die große Entspannung, wie man ihn sonst erlebt, zum Beispiel bei einem Interview, wenn es jetzt nicht gerade um Spieler rum ist, ja. Aber ich habe das Gefühl, bei ihm baut sich das jetzt auch langsam auf. Und er merkt jetzt langsam, der Druck, der kommt. Und die ganzen kleinen Baustellen, die kommen, man spürt es ihm an.
Aber das Kommunikative, was du ansprichst, Tillmann, das ist ja, glaube ich, schon auch immer, also ich glaube, das weiß jeder, der mal ein Interview mit ihm geführt hat und probiert hat abzutippen, oder? Das ist immer schwierig gewesen.
Ja, es ist immer so. Es sind viele, viele Sachen, vor allem bei Themen, jetzt gerade in den USA, wenn es um politische Sachen geht, um die Probleme. Vielleicht ist es gemein, aber vielleicht weiß er selbst nicht, wo er mit dem Satz gerade hin will. Und meistens endet der Satz dann irgendwo und dreht sich wieder um und geht dann nochmal links und geht dann nach rechts und ist dann am Ende überhaupt kein Satz mehr. Es ist schon so. Man merkt, gerade bei solchen Themen, wo er sich vielleicht wo unsicher sind und die auch einfach schwierig zu beantworten sind, dass da kommunikativ gibt sicher bessere Trainer oder die das besser ausdrücken oder verpacken können.
Ja, und bei ihm merkt man dann schon auch, also es ist auch ein Gradmesser für die Anspannung. Also ich meine, über Fußball ganze Sätze machen, glaube ich, sollte möglich sein. Wenn er Druck spürt, für mich ein Klassiker ist eben nach letzte WM, nach dem 1-6 gegen Portugal. Ich glaube, da musst du den ganzen Satz suchen in all dem, was er irgendwie in die Kamera gesagt hat. Ich glaube, er macht keinen fertig. Und an dem siehst du dann relativ gut, wie die Anspannung ist. Und ich meine, die Anspannung soll jetzt, glaube ich, auch gross sein. Ich meine, eben, da sind wir wieder bei der Ausgangslage, oder? Bei der Erwartungshaltung, bei dieser Gruppe, die vermeintlich das Etikett Selbstläufer bekommt. Und im Moment kann natürlich der Murat Yakin gar noch nichts gewinnen in dem Turnier, jetzt, wenn es um die nächsten drei Matches geht. Er kann vor allem verlieren.
Klar ist, dass er sicher so auch beweisen hat, dass er eben für die grosse Bühne einer ist. Er hat ja schon gesagt, es mache mehr Spass, gegen Teams wie Deutschland oder Italien zu coachen, als gegen so kleine. Das heisst, eigentlich alle durch die Gruppenphase rennen wir durch. Und ab dem
oder das heisst, er hockt auf der Tribüne, nur gar nicht an der Seitenlinie.
Nein, aber wenn wir schon bei dieser Gruppenphase sind, die allgemeine Erwartung ist schon die 3 Spiele, 3 Siege. Sonst muss man irgendwie gar nicht gehen. Nein, wie gut ist die Schweiz wirklich?
Es ist sicher gut. Also ich finde, es ist wirklich eine gute Mannschaft. Ich finde, es war wirklich eindrücklich gewesen, wie sie durch die WM-Quali durch ist. Ich meine, wir haben davon geredet, bevor die Quali hat angefangen, das könnte schwer werden. Mit Schweden als Gegner, mit Slowenien als Gegner. Insofern ist das absolut eigentlich problemlos gelaufen. Und ja, ich finde auch, es ist eben, du hast die Achse, die wir vorhin angesprochen haben, du hast einen Dan Doi, der absolut ein Leistungsträger ist geworden, der wirklich ja, eine gewisse internationale Klasse verkörpert. Du hast mit dem Johan Massambi eigentlich einen der aufregendsten jungen Spieler in Europa. Du hast wirklich eine gewisse Breite, die halt früher auch nicht unbedingt hast gehabt, oder? Also, ich glaube, man kann wirklich als Schweizer Fan kann man wirklich zuversichtlich sein. Aber eben, vor zwei Jahren hat man es nicht unbedingt können sein. Also da ist man aus einer schwierigeren Phase ins Turnier, hat eigentlich alle überrascht. Und das ist das Einzige, was mir so ein bisschen Angst macht, dass eben aktuell alles wirklich sehr reibungslos und gut ist gelaufen und dass vielleicht das böse Erwachen kommt.
Und du hast natürlich neben der Qualität von den Spielern hast du eine unglaubliche Erfahrung in dem Kader. Ich habe es nochmal nachgeguckt jetzt vorhin. Also es sind 72 WM-Spiele stecken in dem Schweizer Kader. Also das ist über Brasilien, über England. Und irgendwie die Kombination, habe ich das Gefühl, könnte irgendwie schon dafür sorgen, dass es dann weit geht. Ich habe mich gestern mal so ein bisschen durch die Dark Horses für das Turnier, also so die möglichen Überraschungsteams geklickt und dann ist dann häufig Japan, wird genannt, Norwegen, Ecuador. Die Schweiz habe ich eigentlich nirgendwo gesehen, aber ich finde schon auch, ich finde so in die Dark Horse Kategorie könnte man die Schweizer schon auch reinnehmen, weil eben die Qualität ist da, die Erfahrung ist da und es ist einfach eine Mannschaft, die sich seit Jahren kennt und auch der Trainer ist jetzt seit Jahren dabei, also spricht eigentlich viel dafür, dass die Schweiz weit kommen kann in dem Turnier.
Aber du hast gerade gesagt, eben, die man seit Jahren kennt, also Dark Horse, das sind sie eben gar nicht mehr, oder? Natürlich, also man geht jetzt auch nicht davon aus, dass Japan oder Ecuador Weltmeister wird. Und bei der Schweiz, muss man ehrlich sein, geht man letztlich auch nicht davon aus, dass sie Weltmeister werden. Aber dass die natürlich ein gutes Turnier spielen, dass die eben vielleicht mehr sind am Schluss als ein Achtelfinalist, ja, das traut man nicht zu. Und ich meine, eben, das ist ja eine von den wenigen Mannschaften, die sich zuletzt für alle grossen Turniere qualifiziert hat. Also, du kannst ja zurückgehen bis 2004, da fehlt genau ein grosses Turnier, das ist DM 2012. Das kann fast keine andere Nation bieten. Also klar, die Südamerikaner spielen nicht an der Europameisterschaft, das ist mir klar. Aber ich glaube, du musst weniger Geschichte oder geschrieben haben oder mitgenommen haben aus den letzten Jahren an den grossen Turnieren, um überhaupt in die Kategorie Dark Horse gewählt werden.
Aber das sagst du jetzt, das sagen wir jetzt, aber traut man, ist das auch außerhalb der Schweiz angekommen, dass die Schweiz jetzt irgendwie da reingehört, dass es überhaupt keine Überraschung mehr wäre?
Ja, aber ich glaube auch, weißt du, so bei Dark Horse oder so, da war ja irgendwie eine Mannschaft da, wo, sagen wir es mal, so ein bisschen sexy ist, also irgendwie Spieler haben, die dich ein bisschen fantasieren, die irgendetwas so ein bisschen ausstrahlen. Und ich glaube, man hat sich schon ein bisschen daran gewöhnt, dass halt wie die Schweizer, wie unsere Bankangestellten sind, oder ich weiss nicht, einfach extrem zuverlässig liefern, sind pünktlich, erreichen ihre Ziele, oder? Und dann gehen sie halt im Achtelfinale an der WM raus und mittlerweile sogar im Viertelfinale an der EM. Aber ich glaube, so wäre jetzt irgendein Dan oder so, würde ich auch nicht gerade zuerst an die Schweizer denken, wenn es irgendwie über mögliche Überraschungsmannschaften geht.
Und das mit der Erfahrung ist ja auch immer spannend. Das Magazin «Elf Freunde» hat ihren Text angefangen mit «Ist die Schweizer Mannschaft erfahren oder einfach steinalt?»
Das Lustige ist, sie ist ja eigentlich, also es sind sehr viele Spieler so um die 30, was natürlich der Altersschnitt aufzieht. Aber eben, ich meine, der Granit Xhaka ist 33, ist mit der älteste Spieler in dieser Mannschaft. Und come on, also 33, wer hier innen ist, jünger als 33. Also so alt
sind
ist
aber
das
keine Nationalspieler. Oder?
Wir haben, glaube ich, keinen unter dem Publikum. Und beim Domi bin mir immer noch nicht ganz sicher, ob es mal für irgendeine Auswahl gelangt hat. Aber er bestreitet es, gell? Ja, erfahren oder steinalt. Ich meine, Granit, was du sagst, Tom, ist natürlich das beste Beispiel, dass das Mumpitz ist per se, oder? Weil ich glaube, der ist noch nie so gut gewesen wie in den letzten 2-3 Jahren. Weil halt das, was er noch auf den Platz kann bringen, was er noch macht, sich mit der Erfahrung mischt, die immer nur noch mehr wird, oder? Also, er bringt es noch voll und gleichzeitig ist er so erfahren wie noch nie und darum glaube ich auch so letztlich noch mal ein bisschen wertvoller denn je für die Mannschaft. Und der Rest, ja, du kannst ja sagen, andere sind in einem Superalter. Also Dan Doi habe ich das Gefühl, das könnte wie schon an der EM ist er so ein bisschen eher als Entdeckung, glaube ich, gelabelt worden. Jetzt könnte das einer von diesen Spielern geben, wo man dann nachher nochmal das Gefühl hat, er sei nochmal auf einem anderen Niveau angekommen.
Und da ist sicher einer, der Manzambi ist der andere, Dominik, den du gesagt hast. Ich habe das Gefühl, das könnte über die nächsten x Jahre weg der Schweizer Spieler werden. Jashari wird es wahrscheinlich eher schwierig haben, weil da Freuler Xhaka einfach gesetzt ist im Mittelfeld, nicht zu Unrecht natürlich. Was haben Sie das Gefühl, was könnte sonst noch so für Spieler vielleicht jetzt irgendwie die WM-Bühne besonders nutzen? Letztes Spiel zum Beispiel der Michel Ebischer immer wieder von Anfang an gespielt, ist er plötzlich wieder auftaucht.
Ja, ich glaube auch. Also der wird jetzt plötzlich, ich meine, Jakin hält den auch viel von ihm, setzt ihn gerne auf die Aussenposition im Mittelfeld ein, obwohl er eigentlich überhaupt nicht die Eigenschaft hat über die Position. Ich glaube, es wäre, er wird jetzt uns auch nicht böse, wenn man das sagt, einer der langsameren Spieler in der Mannschaft. Aber ja, er ist halt sehr clever, hat eine Spielintelligenz, hat einen guten letzten Pass und Jakin hält enorm viel von ihm. Ich gehe davon aus, dass er wieder eine gute Rolle wird spielen, wie eine EM24, jetzt auch wieder eine WM. Zakaria ist für mich so ein Fall, wo irgendwie ein Captain ist in Monaco. Eigentlich rein so an den Fähigkeiten gemessen. Müsste einer der besten Nationalspieler sein. Aber irgendwie in der Schweiz, trotz irgendwie 60, 70 Länderspiel, hat er, glaube ich, mittlerweile irgendwie immer noch nicht so angekommen ist. Die Jakin probiert ihn jetzt in Verteidigung einzubauen, weil er dort nur Platz hat für ihn. Das könnte für mich so eine Geschichte werden von diesem Turnier. Und dann ist er vielleicht wirklich der grosse Moment von Johan Manzambi. Ja.
Also dort ist ja die Frage, als was? Bei Manzambi, oder? Also das habt ihr ja, glaube ich, auch in eurem Text jetzt geschrieben. Macht es wirklich Sinn, ihn von Anfang an zu bringen? Oder ist es taktisch cleverer, ihn auf der Bank zu haben, um dann ein Spiel in der Offensive nochmal nachhaltig beschwingen oder auch verändern? Und jetzt hat er ihn ja, glaube ich, mal von Anfang an gehabt, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und da bin ich schon gespannt. Oder? Fragt sich auch, was ist denn mit dem Rieder? Mit dem Rieder ist man ja so erfolgreich in der Quali. Ich bin gespannt, ob dort Murat Yakin das jetzt nicht einfach zweimal probiert und dann wieder umschwenkt, damit er einen sehr guten Offensivjoker dann hat.
Ich glaube, das sind einfach zwei Spieler für zwei unterschiedliche Situationen. Oder ich habe das Gefühl, man muss jetzt nicht Manzambi gegen Katar draußen lassen, wenn man das Gefühl hat, vielleicht liegt man ja dann 0-1 hinten und braucht noch einen Impuls. Ich habe das Gefühl, für eher defensiv eingestellte Gegner ist er wirklich der optimale Spieler, kann so viel Positionen, kann so viele Sachen auf dem Feld und dass dann Spieler wie Rieder halt einfach irgendwie in gewissen anderen Spielen, vielleicht später im Turnier, dann die erste Wahl ist, wenn es darum geht, irgendwie eher verlässlich, weniger kreativ auch ein bisschen, aber dass man einfach ihn dann für Gegner hat, die dann später im Turnier vermeintlich kommen, dass man einfach wie zwei Optionen hat und man nicht sagt, er ist die klare Nummer eins und der ist die klare Nummer zwei, sondern dass man wie Spiel für Spiel schaut und wie zwei unterschiedliche Werkzeuge hat für die Position.
Aber das müsste man am Rieder, glaube ich, dann schon auch erklären. Ich weiß nicht, ob man das gemacht hat oder nicht. Aber wenn es dann so kommt, wie du sagst, dann wäre das zumindest in zwei von drei Gruppenspielen wahrscheinlich der Manzambi, der startet. Und der Rieder, glaube ich, darf schon, oder wäre jetzt nicht überrascht, wenn er den Anspruch hat, dass er auch in die Startelf gehört. Oder?
Vielleicht lässt er ja die dritte Halbzeit, dann weiss er es morgen spätestens. Umgekehrt, wenn wir bei Manzambi sind, könnte es etwas geben, wo man seit Menschengedenken fast schon, nein, wo man wirklich schon ewig nicht mehr gesehen, und zwar Ricardo Rodriguez auf der Bank. Ich glaube, es ist nicht ganz unrealistisch, oder Tillmann?
Wenn ich gesehen habe, wie Miro Muheim in den wenigen Minuten, die er hatte, in den letzten Spielen gespielt hat, ja. Wenn man bedenkt, Dennis Zakaria auch eine Option, ja. Ich weiß einfach nicht, also in die Überlegungen, ob man mit oder ohne Ricardo Rodriguez spielt, fließt halt dann trotzdem auch ein Standing, weil man weiß, Ricardo Rodriguez, Granit Xhaka sind eng. Wenn ein Spieler wie Ricardo Rodriguez, der jahrelang spielt, dann plötzlich gerade bei so einem Turnier nicht mehr spielt, dann sind das nun mal nicht nur sportliche Sachen, die beim Spieler ankommen, sondern das kann dann natürlich für Unruhe sorgen. Also sportlich habe ich schon auch das Gefühl, könnte es sein, dass Ricardo Rodriguez dann nicht die Rolle spielt, die er hatte, aber es ist natürlich, also es ist eine ja nicht ganz einfache Angelegenheit, das zu managen.
Das glaube ich einfach nicht, dass das wird passieren. Ich glaube nicht, dass der Murat Yakin die, sag jetzt mal, psychische Stabilität von dieser Mannschaft wird gefährden, indem dass er einen fitten, wohlverstanden, Ricardo Rodriguez draussen lässt. Kann aber sein, wenn er die dritte Halbzeit lässt und ich das sage, dass dann das Gegenteil passiert.
Aber du musst auch bedenken, Murat Yakin ist noch selten in ein Turnier gegangen ohne eine einzige Überraschung. Also einen zieht er dann schon noch irgendwo aus dem Hut. Und es könnte ja sein, dass es genau da ist.
Bei allem Respekt auch für Ricardo Rodriguez, der ja natürlich der ewige Rodriguez, absolut grosser Nationalspieler ist. Aber also der Stinkstiefel ist ja der wirklich auch nicht. Also ich glaube, der würde so mal verleiden, Oli, wenn er mal auf der Bank hocken würde, was ihm bis jetzt in seiner langen Karriere überhaupt noch nicht passiert ist. Und insofern fände ich es überraschend. Ich gehe jetzt eher nicht davon aus, dass das an dieser WM jetzt zumindest von Anfang an der Fall wird sein.
Weißt, ich glaube gar nicht, dass der Ricardo Rodriguez denn der ist, der zum Problem wird. Ich glaube, der Yakin braucht das für sein Wohlgefühl auf dem Platz. Der Yakin, der Granit Xhaka, braucht das.
Aber weißt du, in Sunderland gibt es auch keinen Rodriguez und in Leverkusen hat es auch keinen Rodriguez gegeben. Also da tun wir in die Männerfreundschaft tun wir da jetzt schon ein bisschen sehr viel hineininterpretieren.
Ich bleibe auf jeden Fall dabei. Ich glaube nicht, dass es passiert.
Wir sind gespannt. Oli, jetzt schlägt eigentlich deine grosse Stunde.
Du können alle noch anderen gehen. Das Publikum am besten.
Genau. Zurückschauen auf die WM 1994. Ich habe das Gefühl, man kommt im Moment gerade nie am Rückblick auf die WM vorbei. Es ist 30 Jahre her, wo... Ja, doch. 32 Jahre her. Jetzt habe ich gerade gedacht, ich bin jünger, als ich eigentlich bin. Wo die WM auch in den USA war. Was sind deine Erinnerungen?
Also in meiner Erinnerung ist es eine tolle WM. Also ich habe ja nicht vor Ort erlebt, sondern eben von daheim aus am Fernsehen. Und das ist die zweite WM, die ich intensiv im Fernsehen erlebt habe. '86 war die Zeitverschiebung zusammen mit dem Alter noch ein bisschen Problem. '90 war wunderbar, aber eine Schiss-WM, wenn man das so sagen darf. Vor Live-Publikum dürfen wir, gell? Weil es einfach keine Goal gab. Und es hat ja in dieser Zeit einige Änderungen gegeben. Also in Italien hat man schon Fouls von hinten und so mit roten Karten geahndet im 1990. Und in diesen 4 Jahren ist dann aber einerseits das mit dem Rückpass, meinte ich, und mit der Rückpassregel. Also vorher hat der Golia noch dürfen Rückpass vom eigenen Spieler aufnehmen, was das Spiel doch sehr langsam gemacht hat, zum Teil sehr zähflüssig. Und das andere war die 3-Punkte-Regelung. Es war die erste WM mit 3-Punkte-Regelung. Und das hat in Kombination zu einem Anstieg zu einem markanten Anstieg von der Attraktivität von diesen Spielen im Schnitt, nicht jedes natürlich, geführt. Ich glaube, 1990 ist auch die WM mit dem tiefsten Tordurchschnitt und der ist dann gerade irgendwie von 1, irgendwas auf um die 3 oder so hochgeschnellt pro Match an der WM 94. Ja, und dann hast du natürlich gar nicht auf das abzielt, sondern auch auf die Schweizer Nationalmannschaft, nehme ich an.
Eher, ja.
Aber danke. Ich habe ja gesagt, so nein, wo natürlich... Ich weiß gar nicht, was die Erwartung war. Ja, wir haben schon gehofft, dass sie weiterkommen in dieser Gruppe, weil man doch die USA schwächer eingeschätzt hat, trotz der Gastgeberrolle. Und weil Kolumbien, Rumänien, da hat man so ein bisschen das Gefühl gehabt, da ist man so ein bisschen auch in diesem Dunstkreis, oder? Das 1-1 dann zum Auftakt gegen die USA war eher ein bisschen ein Dämpfer gewesen, weil man das Gefühl hatte, den Match muss man gewinnen, um eine gute Chance zu haben. Und dann kommt halt das 4-1 gegen Rumänien mit dem Sutter, der sie gebrochene Zeh, den er im ersten Match sich eingehandelt hat, nicht gespürt hat an dem Abend zum Glück. Ich glaube, 1-0 in Führung schiesst die Rumänen gleich aus. Und dann Schappis hat zweimal Knupp. Und das ist, ich meine...
Olli, bevor du jetzt die ganzen Torschützen aufzählst, darf ich eine Frage stellen?
Ja.
Gab es damals auch irgendeine Diskussion, wie wir sie jetzt teilweise führen, über das ist Amerika, das ist ja viel zu viel Show und viel zu wenig Fußball? War das damals irgendwie Thema, dass man gesagt hat, oh, Amerika, also nicht wegen der Politik unbedingt, aber dass man gesagt hat, ha, jetzt gibt es irgendwie Konzerte und die Nationalhymne wird gesungen, irgendwas in die Richtung, oder war das damals überhaupt kein Thema?
Also Politik ist gar kein Thema gewesen, so wie ich mich kann erinnern. Gut, eben, da sind wir natürlich in der Schweiz, muss man auch sagen, in einer Sonderposition gewesen. Für uns hat die WM wahrscheinlich irgendwo können sein, nach 28 Jahren das erste Mal wieder teilnehmen. Das ist einfach nur positiv konnotiert gewesen, oder? Das ist für uns wie klar gewesen, es wird ein Fest, ganz egal wie gut oder schlecht es tatsächlich wird. Und das andere ist aber schon, Politik war dort nicht das Thema gewesen. Was dort aber das Thema war, ist natürlich die Show, oder? The American Way of Life. Wo wir dann auch an der WM natürlich ist einiges anders daherkommen. Das erste Spiel haben die Schweizer in Detroit im damaligen Silverdome gespielt. Unter Dach, aber eben nicht unter Dach irgendwie so als ausfahrbar, sondern es war wirklich eine Halle gewesen, quasi. Und das sind Sachen, die hast du vorher noch nie erlebt an einer WM. Oder? Und das andere grosse Thema war, man hat immer gewusst, oder dazu, was die USA will, hat die WM wollen, um den Fußball in den USA voranbringen. Oder? Und das, was das ganze Turnier begleitet hat, ist irgendwie so um die Match ist schon ein Fest, und zwar von den Fans von allen anderen Mannschaften, aber dass der Amerikaner nicht wirklich ins WM-Fieber gekommen ist in dem ganzen Turnier, ist ein latentes Thema gewesen. Und dass wahrscheinlich der Nachhaltigkeit von dem Turnier für den amerikanischen Fußball überschaubar wird bleiben, was es, glaube ich, auch war.
Dominik, du hast erst gerade ein längeres Interview mit dem George Spreggi geführt, der dort auch dabei war. Was hat er dir so zu erzählen gehabt?
Ja, also ich meine, er hat ja auch davon geredet, dass eigentlich viel, oder, mit dem Achtelfinale, was sie dort erreicht haben, ist für die, eigentlich hat er auch gesagt, für die Mannschaft das Turnier fertig gewesen. Also die haben alle ihre Ziele eigentlich schon erreicht, oder? Und es ist natürlich auch ein signifikanter Unterschied zu jetzt. Also jetzt wäre Achtelfinale ja zumindest Ziel, muss man sagen. Sonst ja, oder? Das ist ja wirklich so. Also er bezeichnet sich selber noch als Kultfigur. Er wird da 32 Jahre später die ganze Zeit immer noch auf die WM angesprochen. Also es zeigt halt schon.
Sagt er sich auch der Breggi oder das dann schon?
Nein, das okay. Nicht. Das ja. Nicht. Aber ja, das zeigt halt schon, was für Spuren das Turnier hingelassen hat, was für Spuren die Spieler, die dort dabei waren, hingelassen haben. Ich meine, der George Spreggi ist, glaube ich, wirklich ja, absoluter Liebling bei diesen Leuten, obwohl er ja auf seine Art, also er scheut sich nicht davon, Klartext zu reden, aber er ist ja trotz allem eine relativ unscheinbare Person. Und mir denkt einfach, das zeigt, was für eine Wirkung das Turnier hatte. Und ich glaube, es war dort alles viel unschuldiger gewesen. Also zu jetzt. Also einerseits, was die Schweizer betrifft, eben war das erste Mal dabei gewesen, seit Ewigkeiten, wie du hast gesagt, es hat irgendwie dort nicht so viel schief gehen. Man hat sich auch überhaupt noch nicht Gedanken gemacht, was macht man eigentlich, wenn man einen Monat lang zusammen ist. Im Hotel, wie kann man sich da vielleicht mal beschäftigen? Weil trainieren kann man am Tag maximal 2 Stunden. Gut, der Hodgson ist dann noch abends Golf spielen und zu spät gekommen, weil es bei dem einen oder anderen Spieler auch ein bisschen für Ärger hat gesorgt.
Also vor allem, weil sie ja nicht haben dürfen Golf spielen und irgendwie, wenn sie einmal am Pool gelegen sind und 2 einen Sonnenbrand haben, ist dann der Pool auch gerade wieder zugemacht.
Der ist schon gestrichen worden, genau. Wenn sie mal raus dürfen aus ihrem Hotel, dann ist man irgendwie in ein Einkaufszentrum, das extra für sie ist aufgemacht worden. Ja, wo ich mir jetzt so semi-prickelnd vorstellen. Oder? Und da war man einfach auch mit dem allem ein bisschen überfordert gewesen, oder? Und mittlerweile ist man natürlich in dieser Hinsicht absolut professionell aufgestellt. Ich meine, die Mannschaft hat jetzt in San Diego eine Ecke für sich, wo sie alles machen können, wo sie Poker spielen, Schach spielen, gamen, Shootmatchen schauen. Vielleicht kommt irgendeiner mal und bringt noch Kebab vorbei. Also so Sachen, oder? Und dazu mal war man wirklich einfach ein bisschen überfordert gewesen mit dem allem.
Sicher auch anders ist so die politische Situation, die es ein bisschen antönt, Oli. Also es gibt ja schon relativ viel, was jetzt so ein vorgefallen ist in den letzten, ja, im letzten Jahr vielleicht. Der Krieg, Angriffskrieg auf den Iran, Aktionen in Venezuela oder Kuba, das Vorgehen von den ICE-Beamten in den USA. Tatsache, dass Fans aus Haiti, eben Iran oder Senegal gar nicht erst einreisen dürfen. Andere aus afrikanischen Ländern müssen irgendwie 15'000 Stutz zahlen, also eine Kaution, dass sie einreisen dürfen. Es ist also wieder eine WM mit einer Vorgeschichte, mit einer politischen Vorgeschichte auch. Macht das noch etwas mit euch oder lasst euch das irgendwie mittlerweile ein bisschen kalt?
Da muss man aufpassen, was man sagt. Gell? Schon eher kalt, ganz ehrlich. Aber nicht erst jetzt, das hat nichts mit den USA zu tun, ist bei Katar schon so gewesen, dass ich jetzt da mich nicht wahnsinnig enervieren konnte. Natürlich finden wir das mit unserem Wertekanon. Also da kannst du Russland nehmen, 2018, wo auch schon eine politische WM war. Ich meine, die erste Geschichte mit der Krim war vorher, oder? Und dann sind auch noch die Olympischen Winterspiele in Sochi davor. Russland, jetzt Katar, jetzt die USA. Es ist ja auch Mexiko und Kanada, oder? Aber das halt mir auf das nicht Rücksicht nimmt bei der Vergabe, dass das keine Rolle spielt. Das hat einerseits ist schon länger so, oder vielleicht schon immer so gewesen. Oder zumindest
gut, man muss ja sagen, also 2018, wo die USA das Turnier bekommen haben, es war natürlich ein anderes USA, es war natürlich ein USA von Trump, aber wirklich noch in einer anderen Form. Also
genau, insofern, aber es wird ja dann auch nicht kritisiert im Nachgang, also von Seiten von der FIFA etc. Aber das ist, glaube ich, inzwischen, also das habe ich mir längstens gewöhnt, vielleicht ist es nie anders gewesen, wenn man an 78 und Argentinien denkt, Militärdiktatur damals. Was dort anders war, ist, dass es noch nicht das Big Business war, noch nicht der überbordende Kapitalismus, die absolute Kommerzialisierung, oder? Und die Aussicht, dort anzugehen, wo man à la longue am meisten Geld macht, ja, dem folgt man ab. Ja. Follow the money. Aber
es ist ja so, also der Erfinder vor WM, das war ein Franzose, Jules Rimet, der selber im Ersten Weltkrieg hat gekämpft, wenn ich mich nicht täusche. Und dort eben genau das auch wollen, dass man zum Teil in so Länder auch geht. Aber um dort auch, also man war zum Beispiel 34 in Italien von Mussolini, oder? Also es hat halt auch die Geschichte ein Stück weit. Ich glaube jetzt mittlerweile sind es halt schon, muss man mit diesen Begleitscheinungen erleben. Wenn man auch das Turnier schauen will, muss man auch den Trump muten, weil ich glaube, er wird jede Chance nutzen, sich im Mittelpunkt zu spielen. Ich meine, er hat schon selber davon geredet, dass ja so eine WM ist, wie x Super Bowls aneinandergereiht. Also er hat auch gemerkt, dass das auf der ganzen Welt verfolgt wird und nicht vor allem nur in den USA. Also ich glaube, mit dem muss man leben, mit dem unsäglichen Gianni Infantino, unserem Schweizer FIFA-Präsident, der sich ihm anbietet, bis zum geht nicht mehr. Mit dem muss man ein Stück weit auch leben. Aber ich glaube wirklich, wenn es mal losgeht, dann wird dann wirklich auch, wenn das jetzt vielleicht ein bisschen, wie soll es floskelhaft tönt, aber der rückt dann halt dann wirklich den Fußball in den Vordergrund. Und ich glaube schon zum Teil auch mit dem aufblasenen WM mit 48 Teilnehmern, logischerweise finden wir das nicht so cool, aber es gibt auch Leute von Ländern, die jetzt das erste Mal dabei sind, die das absolut grossartig finden. Ich nehme mal auf den Cup werden, wenn man sonst nie an einer WM dabei war, oder auf Haiti oder im Irak, Usbekistan und so weiter und so fort. Also insofern glaube ich auch, da haben wir zum Teil auch ein bisschen europäisch prägte, logischerweise Sicht auf das Turnier, weil die Europäer jetzt auch nicht mehr Mannschaften gross bekommen, glaube ich, zwei, wenn ich mich nicht täusche. Also ja, ist jetzt eine lange Antwort.
Ja, aber das ist ein wesentlicher Punkt, Dominik, oder? Dass ich sage sogar westeuropäisch zentriert. Oder? Das ist unsere Sicht, da können wir nichts dafür, das ist so. Wir sind ja auch der Meinung, unsere Werte sind die richtigen. Aber wenn du jetzt Katar nimmst, klar, die Werte von den USA sind nicht so weit weg von unseren wie jetzt die von der arabischen Welt. Aber ich glaube jetzt nicht, dass sich die Diskussion vor 4 Jahren in der arabischen Welt, dass die stattgefunden hat, wenn es um Katar gegangen ist, wo wir geführt haben. Und letztlich ist die FIFA, ob sie jetzt in Zürich daheim ist oder nicht, aber es ist der Weltverband. Ich finde die auch nicht cool, aber es ist der Weltverband. Und ein Stück weit, auch wenn es vielleicht politisch ist, weil er am Schluss seine Stimme dort natürlich auch bekommt bei all diesen Curaçaos etc., die jetzt mitmachen können, muss man das, finde ich schon, gilt es auch ein bisschen zu berücksichtigen in der ganzen Sache. Und nicht irgendwie, also eher das zu berücksichtigen, anstatt voll auf Barrikaden gehen und einfach immer alles verteufeln.
Also ich kann mich tatsächlich auch nicht mehr wirklich drüber aufregen. Ich meine, das ist jetzt die dritte Infantino-WM und ich meine, es ist die logische Fortsetzung eigentlich, wenn man guckt, wie sich das von Turnier zu Turnier entwickelt hat. Also immer ein bisschen anders logischerweise, aber man hat das Gefühl, es wird immer weniger über Fußball geredet, besonders vor den Turnieren, und immer mehr über alles andere. Aber es ist doch irgendwie die logische Konsequenz, dass da will Geld verdient werden, und dann ist es nun mal irgendwie, also wenn man es dann schon durchzieht, gerade in einem Land wie den USA, dann kostet halt das Finalticket irgendwie $18.000 und der Parkplatz davor kostet 800. Mir fällt es zumindest schwer, mich darüber aufzuregen oder zu sagen, das ist doch alles ganz schlimm. Es ist nicht so, dass es jetzt aus dem Blauen kommt, sondern es ist irgendwie einfach vielleicht die extremste Art und Weise der Geldmacherei bisher. Aber es ist auch irgendwie logisch, dass es dann so kommt, weil es ist einfach Katar, Russland, alle Turniere davor, alle haben gemotzt, alle haben gesagt, wie schlimm das doch ist. Und dann guckt man die Stadien sind voll und die Leute sind bereit, Geld dafür zu zahlen. Und die Leute sind bereit, dafür viel Geld zu zahlen. Und jetzt sind sie wahrscheinlich bereit, dafür noch viel mehr Geld zu zahlen. Man wird dann sehen, wie voll die Stadien sind. Aber es ist irgendwie schwer. Mir fällt schwer, mich dann noch darüber aufzuregen, weil es einfach nicht neu ist, sondern die Fortsetzung.
Eben, und am Schluss, es hat sein Publikum. Also die Rechnung geht global gesehen auf. Im Kässeli wird es klingeln. Wenn es mal nicht mehr so ist, dann wird es anders. Und ich glaube, wir alle, die jetzt hier hocken, sind ja wahrscheinlich auch nicht da, weil wir nachher den Fernseher nicht einschalten. Oder? Auch wenn wir natürlich nicht ins Gewicht fallen. Also die ganze Schweiz kann ausschalten und das da verändert nichts damit.
Ich frage mich gleich, was geht noch? Also eben all die Sachen, der Gigantismus, aber eben auch die eben Angriffskriege auf den Iran und so weiter und so fort. Wie viel geht denn noch? Geht das irgendwann kaputt? Wie viel vertreibt es im Fußball eigentlich noch?
Ich meine, das ist eine Frage, die man sich ja schon lange stellt, oder? Die Übersättigung, oder? Mittlerweile wird ja immer gespielt. Letzten Sommer war Club-WM in den USA. Mittlerweile hat man ja wirklich selten mal eine Woche, wo nicht irgendein Match ist. Also sobald das die WM fertig ist, das Wochenende drauf geht schon wieder die Super League los und wir können in der dritten Halbzeit schon wieder über die grossartige Liga reden. Also es ist einfach immer ewig, oder? Aber bis jetzt hat es nicht davor gesorgt, dass ein Grossteil der Menschen gefunden hat, irgendein ist genug. Im Gegenteil. Und insofern glaube ich, es wird sich auch nicht so viel ändern. Also die nächste WM in 4 Jahren wird man sogar in 6 Länder durchführen. Auch da 3 Länder als Hauptgastgeber, aber insgesamt 6 Länder. 4 Jahre später wird man nach Saudi-Arabien gehen. Also insofern zeigt, also wir werden auch in 4 Jahren und in 8 Jahren so Diskussionen müssen führen.
Gut, Super League mit ihrer kommerziellen Entwicklung ist ja fast etwas wie der Gegenentwurf mittlerweile. Oder zu diesen Veranstaltungen, also ob es jetzt WM, EM oder auch Champions League, Europa League ist. Oder? Aber
du meinst Super League mit all diesen ausländischen Investoren.
Wie heisst die alternative Liga inzwischen?
Die alternative also. Liga, ja.
GC ja. Vielleicht, ja.
ja, noch schnell zu dem, was du gesagt hast, mit den 48 Teams. Ich habe vor der WM, also im Mai, mal mit dem Livano Comenencia vom FCZ geredet, der mit Curaçao an die WM fährt. Und ja, natürlich, für die ist das natürlich das absolut Grösste, mal dort dabei zu sein. Und das ist für die Spieler und für die Fans oder für die Bevölkerung natürlich auch keine schlechte Sache nur. Auf was freuen wir uns? Jetzt haben wir viel über das Negative geredet. Auf was freuen wir uns eigentlich bei dieser WM?
Gute Frage. Nein, also es ist jetzt...
Achtung, du darfst dort hingehen auf Geschäftskästen.
Ja, absolut. Nein, ich habe es überhaupt nicht so gemeint. Aber es ist ja mittlerweile, ich glaube, Vorfreude ist doch etwas Kindliches. Nicht. Also, früher hatte ich auf alles eine viel grössere Vorfreude gehabt. Und dann hat man irgendwie schon 2 Monate im Voraus angefangen, Panini-Bildchen sammeln. Das mache ich jetzt halt auch nicht mehr. Man hat schon dort nur noch alles um Fußball gedreht. Oder? Und mittlerweile hat man halt auch noch andere Interessen. Aber jetzt, als ich so ein bisschen den Koffer gepackt habe, ist die Vorfreude schon gekommen. Und ich glaube schon, spätestens ab 8-Finals ist einfach die WM schon etwas Grossartiges. Ich meine, man kann das jetzt langweilig finden, aber schlussendlich sind es eigentlich immer auch die gleichen Nationen, die da am Schluss gegenüberstehen. Das ist dann nicht mehr Clubs wie die Champions League, sondern es sind Länder und eine WM ist das absolut Grösste im Fußball. Und eben, es kann auch für ein enormes Spektakel sorgen und auf das freue ich mich. Also immer noch der WM-Final, zum Beispiel der letzte WM-Final zwischen Argentinien und Frankreich im Kopf. Ich meine, das war eines der grössten Spiele ever.
Also ich freue mich auf die WM. Ich habe mich auch... Also mein Verstand sagt mir auch, 48 Mannschaften sind zu viel und das verwässert das Niveau und es geht lang, bis es dann mal so richtig losgeht quasi. Und trotzdem stört mich das ehrlich gesagt nicht im geringsten. Ich finde die Sommerübungen mit irgendwie kannst 2, 3, 4 Matches nacheinander schauen. Ich weiss jetzt nicht, ob ich die Nacht jedes Mal durchziehe, das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Ja gut. Das Alter, weisst du, Dominik.
Vor einer anderen Stunde.
das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Aber das finde ich cool. Und so gesehen finde ich es fast noch cooler, dass es noch mehr von diesen Tagen gibt durch die 48. Und ich glaube halt auch, selbstverständlich wird es die Mannschaften geben, wo wir am Schluss dann sagen, hast du jetzt gesehen, genau darum ist das keine gute Idee. Ich glaube aber auch, es wird die Leistungen geben aus dem Dunstkreis von diesen völligen Aussenseitern, die aufhorchen lassen. Vielleicht schafft sogar einen eben so eine Überraschung, was dann vielleicht ein Achtelfinale ist. Also eine K.O.-Runde überstehen. Das halte ich nicht für ausgeschlossen. Weil letztlich ist es ja gleich auch so, wenn du schaust, wo die Spieler spielen. Also die spielen jetzt auch nicht einfach irgendwie in Curaçao zum Beispiel, wenn du die Nationalmannschaft anschaust. Und von dort her bin ich gespannt. Und ja, meine Freude auf den Fußball ist gross, wo auch immer das Turnier stattfindet.
Wer wird Weltmeister?
Ich habe mal wieder auf den Tillmann geschaut, aber vielleicht haltet er sich zurück, weil er sich Sorgen macht um seine Deutschen.
Nimm die Fahne jetzt vor, kannst du sie jetzt zeigen.
Deutschland wird Weltmeister.
Was?
Wie Granit Xhaka bis zum Finale packt und Weltmeister werden. Ich muss es mir einreden. Ich habe das Gefühl, ich sage jetzt, sie werden Weltmeister, aber habe das Gefühl, es wird auch dieses Mal. Ich bin, glaube ich, froh, wenn es über die Gruppenphase hinausgeht, aber also zumindest die Hoffnung habe ich.
Ja, gerade weil, also du bist ja eigentlich so lange dort wie die Schweizer. Wenn jetzt aber die Deutschen wieder erwarten, endlich wieder mal ein Achtelfinal würden überstehen, würdest du dann bleiben?
Nein, es ist, ich habe gar nicht die Hoffnung. Es ist schwierig.
Ja, also Deutschland glaube ich nicht. Im Gegenteil, Deutschland könnte für mich wieder so eine negative Überraschung sein. Ich finde, es gibt ja mittlerweile eben, weil es so viele Teams sind, gibt es ja nicht mehr die Hammergruppe, die Todesgruppe. Ich finde, es gibt kaum ein Gruppenspiel, wo ich jetzt schon muss sagen, mal, das muss ich sehen, wo nicht die Schweiz drin ist. Aber eben, sie sind mit der Elfenbeinküste und Ecuador in Gruppe, die ich beide finde, die könnte für eine Überraschung sorgen an diesem Turnier. Mein langweiliger Tipp ist Spanien. Also ich glaube, die werden nach der Europameisterschaft auch noch die Weltmeisterschaft gewinnen.
Ich sage, auch wenn es alle immer sagen und es dann nie eintrifft, aber ich habe England so ein bisschen auf dem Zettel. Einfach,
du kannst es so nicht zurückklappen, du hast schon Deutschland
gesagt. Es gibt überhaupt keine logische Begründung dafür, aber England ist meiner.
Deutschland ist eingeloggt bei dir, Tillmann. Schon Spaß.
Ja, okay, gut. Das ist einmal die Hoffnung und einmal der wirklich realistische Tipp.
Also wenn England, Spanien, wo jetzt du England erwähnt hast, sind so die, gehören wahrscheinlich zu den meistgenannten. Bei den Engländern glaubt man einfach nicht so richtig dran, weil es schon so ewig her ist, dass sie überhaupt mal ein Turnier haben können gewinnen mit 1966 an der Heim-WM damals. Die dritte Mannschaft, die natürlich oft gehört, ist Frankreich, das ist klar. Wo wahrscheinlich vom Potenzial von der Einzelspieler her vielleicht sogar noch mehr zu bieten hat als Spanien, auch von der Breite. Mein Dark Horse ist so ein bisschen Brasilien. Die habe ich
Brasilien als Dark Horse.
Ja, also ich kenne die Mannschaft.
So mutig.
Ich weiß nicht, ob ich die jemals so schlecht kennt habe wie im
Moment. Also du hast schon viele absurde Aussagen tätig in deiner Podcast-Karriere.
Ja,
ich werde kritisiert für Schweiz als Dark Horse und dann kommt der andere mit Brasilien um die Ecke.
Nein, es ist für mich so ein bisschen eine
Blackbox. Weltmeister.
Es ist meine Blackbox, Brasilien. Aber wenn ich muss tippen, tipp ich auf Frankreich vielleicht ein bisschen auch, weil ich als Italiener jetzt, also nicht als Italiener, aber als Italien-Fan oder Fan als Italien-Sympathisant, ja, ich weiss, sie sind nicht dabei, nicht ein grosser Fan von Frankreich bin und meistens mit meinen Tipps nicht recht habe, darum nehme ich Frankreich.
Jetzt müsste noch irgendjemand Portugal nennen.
Ja, also jetzt gerade wieder
das, was Argentinien geschafft hat für Lionel Messi, für Cristiano Ronaldo, da haben wir eigentlich alle abgearbeitet.
Gut, also ich meine eben, Portugal trifft, wenn sie erst werden in ihrer Gruppe und die Schweiz wird die erste Gruppe, dann kommt es auch im Achtelfinale zum
wieder, also sofern sie beide 16-Viertelfinale gewinnen noch, natürlich. Genau, aber wenn alles normal läuft, könnte das sehr gut sehen. Ich rühre Portugal rein. Ja, auch wenn es mir leid tut, Schweizer Nazi. Ja, ich glaube, wir müssen ein bisschen auf die Zeit schauen und würden an dieser Stelle glaub, mal hören. Danke euch ganz, ganz herzlich, dass ihr da seid und hört weiter, die dritte Halbzeit. Wir freuen uns und bis ein anderes Mal. Tschüss zusammen.
Merci vielmals.